Leaders and Missions. Der Podcast für Visionäre, Gestalter und alle, die Wirtschaft, Gesellschaft und Innovation aktiv mitgestalten. Wir sprechen mit Menschen, die uns dadurch inspirieren, was sie auf den Weg bringen. Mit Macherinnen, Kreativen und Leadern, die durch ihre Visionen und Missionen den Wandel vorantreiben. Ich bin Carolina und heute spreche ich mit Claudia Behrendt.
Ich finde einfach, dass es oft nicht den Raum gibt, dass Frauen so zusammenkommen können und auch das Gefühl haben, sich so auf Augenhöhe und sehr offen austauschen zu können. Und ich habe dann oft das Gefühl, wenn dieser Raum geschaffen wird und wenn dieses Vertrauen auch da ist und man das so ein bisschen als Safe Space in Anführungsstrichen sehen kann, dann sind Frauen da irgendwie so ein bisschen intuitiver, habe ich so den Eindruck. Die gehen nicht so in den Raum rein und poltern so los, sondern die gehen in den Raum rein und schauen erstmal, wie ist der Vibe, ne? Ist das ein Raum, wo ich mich teilen kann oder was, wo ich auch vielleicht so ein bisschen vertraulichere Informationen teilen kann?
Ja.
Und dann geht das ganz schnell.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Claudia. Ich freue mich sehr, dass wir heute hier bei euch zu Gast sein dürfen und diese Aufnahme machen.
Ja, vielen Dank für die Einladung und schön, dass ihr hier seid.
Claudia, du hast ja zwei Rollen, die du eigentlich einnimmst. Die eine wäre RCKT.
Korrekt.
Und die zweite bei der Digital Hub Initiative. Magst du dich vielleicht einfach mal kurz vorstellen und das beides so ein bisschen für unsere Zuhörerinnen erklären?
Genau, mache ich gerne. Also ich bin Claudia Behrendt. Ich bin, du hast es gerade schon schön angeteasert, Director of Consultancy hier bei RCKT. Und RCKT ist eine Digitalagentur. Das wird sich der ein oder andere jetzt denken können, aus Rocket Internet mal ausgegründet worden. Gibt es jetzt mittlerweile seit 10 Jahren. Und wir sind mal gestartet, ganz stark verbunden mit der GründerInnenwelt. Also haben ganz viele Startups aus dem Rocket Internet Kosmos betreut in Sachen Thought Leadership, Branding, Kommunikation und so weiter. Und da sind natürlich auch andere Player irgendwie auf uns aufmerksam geworden. Seitdem haben wir irgendwie wahnsinnig viel zugewonnen, betreuen auch Corporates oder Mittelständler und sind seit jetzt fast 2 Jahren Teil von Denso. Das ist ein internationales Agenturnetzwerk, was es, ich glaube, in über 160 Ländern gibt. Es sind 66.000 Mitarbeitende. Also von der kleinen, in Anführungsstrichen kleinen Berliner Agentur irgendwie auf die Weltbühne gehoben. Und das ist auch ein bisschen die Story der Digital Hub Initiative, über die wir jetzt gleich sprechen wollen. Denn seit über 8 Jahren ist tatsächlich das Bundeswirtschaftsministerium ein riesiger Kunde von uns, also einer der größten Kunden tatsächlich. Denn wir betreuen seit über 8 Jahren die Digital Hub Initiative. Also seitdem es sie gibt, ist das eins unserer größten Kundenprojekte. Und ich darf das seit 4 Jahren leiten. Dadurch kommt meine zweite Rolle zustande, der Hub Agency Lead. Das ist quasi, wenn man sich es im, ich sag mal, eher bürokratischen Sprech vorstellen möchte, sind wir das Projektbüro der Digital Hub Initiative und betreuen eben neben natürlich unserem Kunden, dem Bundeswirtschaftsministerium, auch die 25 Digital Hubs, die es in ganz Deutschland gibt.
Super. Lass uns mal gleich in das Thema Digital Hub Initiative einsteigen, weil ich glaube, das ist zwar ein sehr großes Projekt, aber viele kennen es gar nicht, die in diesem ganzen Investorenumfeld oder auch Startup-Umfeld tätig sind. Vielleicht für alle diejenigen, die es noch nicht kennen, die Digital Hub-Initiative vernetzt Startups, Mittelstand und Forschung. Und meine erste Frage an dich in dem Zusammenhang, was glaubst du denn, was es wirklich braucht, damit diese Ökosysteme nicht nur lokal, sondern auch global Wirkung entfalten?
Genau, also die Digital Hub-Initiative, ich habe es ja gerade schon gesagt, die gibt es eben seit 8 Jahren und die umfasst mittlerweile 25 Zentren. Und diese 25 Zentren sind über ganz Deutschland verteilt. Und um nochmal auf dich zurückzukommen, ich finde es total schade, dass sie nicht jeder kennt. Ich finde, jeder in der Startup-Welt sollte sie kennen, weil es ein wahnsinnig tolles, großartiges Angebot ist, was super viel möglich macht. Ich glaube, so kann man es unterm Strich irgendwie mal gut zusammenfassen. Genau, diese 25 Zentren sind über ganz Deutschland verteilt. Deswegen kommen wir ganz gut zu global agieren, lokal handeln, weil es natürlich Zentren vor Ort braucht, wo man irgendwie nicht lange hinfahren muss, wo man einfach relativ schnell auch mal hinkommt. Was können diese Zentren eigentlich? Das sind tatsächliche Orte. Also auch wenn wir Digital Hub Initiative heißen, haben wir immer noch analoge Standorte, die in, wie gesagt, in ganz unterschiedlichen Regionen zu finden sind. Und dort können Mittelstand, Forschung, Startups zusammenkommen. Und es ist eigentlich für jeden Player ein gutes Angebot, weil man unterschiedlich Nutzen davon hat, was vor Ort passiert. Also als Startup kann ich irgendwie mir einen Platz da mieten und erste Büroräume beziehen, was in Teilen dieser Republik tatsächlich ein Problem geworden ist, einfach mal einen Büroraum zu finden, den ich auch irgendwie bezahlen kann. Dann habe ich Zugriff auf dieses gesamte Netzwerk. Also ich lerne super viele andere Startups kennen. Ich kriege ganz viel mit, so was passiert in der Szene, was passiert vielleicht auch in der Branche, in der ich unterwegs bin. Denn was das Besondere bei uns ist, wie kommen eigentlich diese Sitze zustande oder wie kommen diese Standorte zustande? Die deutsche Wirtschaft ist ja vor allen Dingen bekannt für den Mittelstand, also das Backbone der deutschen Wirtschaft sozusagen.
Genau,
ne?
Genau.
Und dieser Mittelstand sitzt halt nicht immer in Berlin oder München oder Hamburg, sondern die sitzen halt auch in anderen Regionen und machen sich aber diese Region zunutze und machen sich die Standortvorteile dieser Region zunutze. Also da sind eben die Unis, die sich auf einem bestimmten Studiengang spezialisiert haben, da sind die Forschungseinrichtungen, da kann ich irgendwie gut connecten. Und das soll die Digital Hub-Initiative nochmal auf ein neues Level heben, um eben die Möglichkeit zu haben, ich habe immer einen Ort, wo ich hingehen kann. Das ist ein Qualitätssiegel sozusagen auch vom Bundeswirtschaftsministerium. Ich weiß, da vor Ort passieren einfach gute Sachen und da passieren gute Programme und ich muss mich nicht durch diesen Wust an Angebot navigieren, sozusagen, was da draußen noch so gibt, sondern habe immer so ein Gradmesser für Qualität und das sind einfach Exzellenzstandorte, die sich für Digitalisierung und Innovation einsetzen.
Würdest du sagen, dann ist die Mission dieses Digital Hubs auch so ein bisschen so Begegnungsorte zu schaffen?
Auf jeden Fall. Ja. Also wir sind eine Plattform sozusagen für alle Arten von Begegnungen, sei es irgendwie im analogen Raum, also sei es ein Event, sei es ein Matchmaking, sei es irgendwie eine Projektanbahnung, die wir unterstützen. Mhm. Oder sei es irgendwie, dass wir auch national irgendwie alle Player zusammenbringen. Also oft passiert das ja auch in den Regionen einfach selbst und es kommt gar nicht auf so eine nationale Ebene.
Ja.
Und die andere Sache ist, wir bringen das auch digital gut zusammen. Also wir haben verschiedene Kommunikationsmaßnahmen und Kanäle, wo man sich auch digital immer wieder neu informieren kann und wo man auch da immer wieder in den Kontakt kommt. Unser Claim ist ja Connect to Innovate. Und das ist auch die große Mission dahinter. Wir glauben einfach an die Macht von Verbindungen und wollen da eben Möglichkeiten schaffen, dass sich immer wieder neue Player zusammenfinden können.
Ja, ich glaube auch an diese Macht der Verbindungen und vor allem auch der Begegnung, egal physisch oder digital, das macht was mit uns. Ne? Das setzt irgendwie was frei. Ne?
Total. Und auch wenn ich mal über meine Branche hinausschaue, also was ich ja immer ganz spannend finde, ist, wenn wir jetzt, klar, wir bringen auch branchenintern die Leute zusammen, also sei es jetzt Logistik, sei es Mobilität, sei es Deep Tech oder Green Tech, aber darüber hinaus mal zu gucken, was passiert denn zum Beispiel in der Health-Branche oder was passiert in der Chemistry-Branche und da sich vielleicht auch Inspiration mitzunehmen und zu sagen, hey, das ist ja total cool, das finde ich total spannend, das brauche ich eigentlich auch bei mir im Unternehmen und das hat aber mit meiner Branche erstmal per se gar nicht so viel zu tun. Und da immer wieder mal über den Tellerrand zu schauen, immer wieder zu schauen, was passiert noch so in der Innovations- und Digitalwelt und sich da immer wieder neue Inspirationen mitzunehmen, auch das ist so ein ganz großes Thema, was wir schaffen wollen, wo wir einfach noch mehr Austausch und noch mehr Zusammenkunft mitbringen wollen.
Ja, und ich spüre das gerade, so du fängst an, so ein bisschen dafür zu brennen, so, ne?
Also ist mein absolutes Lieblingsprojekt, also es ist wirklich so ein ganz großes, es hört sich immer so blöd an, aber so ein richtiges Herzensprojekt einfach geworden und auch diese Community, die da erschaffen wurde, wir sagen immer, und ich finde diesen Begriff im Business-Kontext ganz schrecklich, aber das ist so eine Innovationsfamilie einfach und die kann sich aufeinander verlassen, da gibt es wahnsinnig viel Vertrauen, da gibt es auch viel Austausch auf Augenhöhe und das macht einfach so viel Spaß zu sehen, wie sehr wir da auch unterstützen können, das zusammenzubringen und zusammenzuhalten und immer wieder neue Impulse zu geben. Und das ist einfach total befriedigend auch zu sehen, wie weit wir da schon gekommen sind und wie sehr das auch immer noch Anklang findet und dass immer noch Startups zu mir kommen und sagen, boah, wenn wir nicht mit euch auf dem Event gewesen wären, hätten wir Person XY nie kennengelernt oder wenn wir nicht bei euch teil wären, dann hätten wir die und die Startups nicht kennengelernt und dann wäre das nicht passiert und es ist total cool zu sehen, wie die alle auch aneinander wachsen.
Voll schön. Gibt es so einen Moment, wo du sagst, also das hat man ja manchmal so ein Business-Konzept, okay, das werde ich nicht vergessen. So.
Also ich glaube, so das Schönste war für mich, wir hatten mal ein Female Scale-Programm, was sich wirklich auf Gründerinnen spezialisiert hat. Und ich finde immer, also no offense an die Männer, aber ich finde immer, wenn Frauen zusammenkommen, hat das so eine ganz besondere Qualität und dann hat das so eine ganz besondere Energie auch irgendwie im Raum. Und die, die da zusammengekommen sind, das waren zwei Durchgänge, die wir gemacht haben in zwei aufeinanderfolgenden Jahren, die haben sich dann auch untereinander natürlich viel kennengelernt und die sind heute noch ganz eng miteinander verbunden und unterstützen sich wahnsinnig. Also das sieht man dann auch immer, entweder sehe ich es auf LinkedIn oder ich kriege es irgendwie so mit, die laden sich immer gegenseitig ein, die treffen sich auf Events, die pushen sich gegenseitig, die sind so, so ein Austauschraum geworden einfach für ganz, ganz unterschiedliche Themen. Und die hatten wir auch mal alle hier zu Besuch im Büro und da kam auch Franziska Brandner, die Staatssekretärin, und es war einfach so eine tolle Energie und es hat so Spaß gemacht und die wollten gar nicht gehen und wir mussten sie dann irgendwann so rausschmeißen und sagen, ihr könnt euch ja noch woanders weiter unterhalten.
Ja.
Das zu sehen und da die Möglichkeit und den Raum gegeben zu haben, dass andere scheinen können, das ist total cool gewesen und es macht einfach total viel Spaß auch immer noch zu beobachten, wie sich das weiterentwickelt.
Ich finde das total spannend, dass du sagst, das Thema mit Frauen, so. Das ist ja was, was wir ganz oft so intuitiv spüren irgendwie, was ich auch schon erlebt habe tatsächlich. Und ich frage mich immer, woran das liegt. So. Hast du eine Theorie? Ich habe eine Theorie, teile ich gleich gerne mit dir.
Gut,
aber hast du eine Theorie?
Ich finde einfach, dass es oft nicht den Raum gibt, dass Frauen so zusammenkommen können und auch das Gefühl haben, sich so auf Augenhöhe und sehr offen austauschen zu können. Und ich habe dann oft das Gefühl, wenn dieser Raum geschaffen wird und wenn dieses Vertrauen auch da ist und man das so ein bisschen als Safe Space in Anführungsstrichen sehen kann, dann sind Frauen da irgendwie so ein bisschen intuitiver, habe ich so den Eindruck. Die gehen nicht so in den Raum rein und poltern so los, sondern die gehen in den Raum rein und schauen erstmal, wie ist der Vibe, ne? Ist das ein Raum, wo ich mich teil oder wo ich teilen kann oder was, wo ich auch vielleicht so ein bisschen vertraulichere Informationen teilen kann?
Ja.
Und dann geht das ganz schnell. Das finde ich fast noch interessanter, ehrlicherweise, dass das so schnell geht. Also, dass da gar nicht so eine Hürde irgendwie auf einmal da ist oder dass es super viel Anlauf braucht oder so, sondern dass das dann so wie Schnips macht und auf einmal geht's los. So. Und da habe ich immer den Eindruck, wenn es wirklich nur Frauen sind, oder da gibt es auch andere Beispiele, ich finde zum Beispiel die Two Hearts Community, das finde ich auch mal super spannend, wenn man da bei Events ist, das geht auch irgendwie super fix, so, da ist so ein Austausch, da ist so ein gemeinsames Verständnis auch irgendwie für Dinge da. Und ich habe das Gefühl, die sprechen oft dann einfach dieselbe Sprache und haben dann so eher die Möglichkeit, sich dadurch den Raum freizumachen und zu öffnen und da irgendwie mehr in den Austausch zu kommen.
Ja.
Aber jetzt würde mich natürlich deine Theorie interessieren.
Meine Theorie, es geht ein bisschen in die Richtung, das, was ich gelernt habe oder sehe über die letzten Jahre, ist, dass wenn geistige Intelligenz mit emotionaler Intelligenz zusammenkommt, Dinge schneller wachsen können. So.
Das ist ein sehr schöner Satz,
finde ich. Ich glaube, Frauen, das geht aber auch mit Männern, ehrlich gesagt. Also Männer, die eine hohe emotionale Intelligenz haben und geistig in dem Thema wirklich sehr schnell sind, die öffnen sich halt auch. Und das tust du nur, wenn du Vertrauen halt hast. Und dazu brauchst du emotionale Intelligenz. Weil man kapiert erst im ersten Schritt, ist es jetzt gefährlich oder nicht gefährlich? Das ist das, was wir im Gehirn als erstes abchecken. So. Und das läuft über diese emotionale Intelligenz einfach schneller. So, und wenn du dich in so einen Raum reingleiten lässt, dann merkst du, okay, das ist ein Safe Space. Das fühlen Frauen und Männer, die emotional stark sind, super schnell. Das ist instant da, sofort da. Ja, du guckst jemanden an und bei Frauen halt noch eher, weil du hast halt nicht so diesen, ich sag mal so diesen Sexfilter drauf. Ja, so, ja, also du siehst und du weißt, das passt.
Ja.
So. Und dass du da irgendwie in einem sicheren Ort bist. Und dann weißt du, du kannst dich auf der geistigen Ebene treffen, ohne dass es übergriffig wird. Du kannst dich befruchten, du kannst weitergehen. So. Wenn das nicht vorhanden ist auf beiden Seiten, hast du keinen Safe Space. Und das ist was du in guten Netzwerken beobachten kannst. Ja. Nicht nur in diesen, und bei Frauen wächst es schneller, weil wir halt irgendwie, was im Grund auch immer, emotionale Intelligenz vielleicht mehr entwickelt haben wegen den Kindern oder was auch immer, ja, weiß ich nicht. Vielleicht kommt das auch alten Tribe-Strukturen, weiß ich nicht. Aber das funktioniert auch mit Männern, die emotional wirklich stark sind. So. Und ich glaube, das macht gute Netzwerke aus und gute Begegnungen aus, wenn du auf beiden Seiten Menschen hast, die emotional stark sind und auch geistig sehr stark sind. Und dann können Dinge wirklich entstehen. Und dann fühlt man diesen Spark.
Ja, man fühlt das so richtig in der Luft. Also das ist irgendwie so ein, ich kann das auch gar nicht beschreiben, das ist aber immer das Empfinden, wenn ich ein Event zum Beispiel plane, ich überlege mir, was soll die Stimmung sein, mit der die Leute am Abend oder am Tag, wie auch immer, rausgehen. Also wie sollen die da rausgehen? Sollen die irgendwie was gelernt haben? Ja. Sollen die irgendwie inspiriert sein? Sollen die viele Kontakte gemacht haben? Sollen die irgendwie glücklich sein? Ja. Sollen die eher zum nachdenklichen Gefühl rausgehen? Und wenn ich mir das überlegt habe, dann kann ich so den Rest darum herum planen. Aber das passt ja total zu dem, was du gerade gesagt hast.
Ja, und ich glaube, es fängt mit einer guten Gästeliste an.
Ja, absolut.
Weder das Who. Ja. Und das hat gar nicht mal was mit irgendwie Vorstandspositionen oder hohen Investments. Es müssen Menschen sein, die eigentlich beides haben. Und dann kannst du etwas erschaffen. Da kannst du so einen Raum kreieren, in dem was entsteht, in welcher Art auch immer.
Ja, spannend. In meinem Kopf rattert die ganze Zeit, wie können wir es jetzt schaffen, dass wir in noch mehr emotionale Intelligenz, so im Start des, weiß ich nicht, Berufslebens vielleicht, irgendwie in die Köpfe schon reinbekommen haben?
Das ist eine super spannende Frage. Ja, oder müssen wir... Also ich habe zwei Söhne, die sind noch nicht so alt. Der eine ist in der Vorschule, der andere ist in der Schule. Und wir standen tatsächlich vor der Frage, schicken wir den Großen jetzt schon aufs Gymnasium? Ja, weil der ist geistig super weit, der ist super smart, der ist am oberen Ende, der ist am Spektrum. So, aber mein Bauchgefühl sagt mir, der muss so seine sozialen Fähigkeiten noch ausbauen. Ja. Und diesen Safe Space, den hat er halt in der Grundschule, weil da halt einfach noch nicht alles aufprasselt. Bei den Lehrern, also no offend gegen Lehrer, aber die sind halt einfach wenige, die sind überfordert. Es ist gut, wenn die halt noch nicht quasi auf diese 18-, 19-Jährigen und mit allen Dingen konfrontiert werden, gerade die Jungs, die ja doch echt sensibler sind, was das angeht und auch noch nicht so schnell so weit sind. Ja, die Mädchen sind ja oft weiter, muss man ja auch sagen. Und das heißt, ich glaube, wenn man den Kindern in der frühen Entwicklungsphase einfach mehr Safe Space gibt, ihre emotionale Intelligenz auszuleben, auszuprobieren, und da sind auch die Eltern gefragt, also wir dürfen unseren Erziehungsjob nicht irgendwie vernachlässigen, den dürfen wir nicht abgeben. Aber am Ende ist das ja auch so ein erweitertes Dorf mit Kita und Schule und Freunde. Und das heißt, wenn wir es schaffen, irgendwie unsere Kinder zu bestärken, ihre sozialen Fähigkeiten auszubauen, hilft das halt später auch, solche Netzwerke weiterzuentwickeln.
Voll. Also ich glaube auch, das ist so der beste Tipp, den ich immer allen gebe, die irgendwie ins Berufsleben jetzt starten, einfach früh anfangen und so unangenehm, wie es glaube ich am Anfang manchmal ist, aber so früh wie möglich anfangen, das eigene Netzwerk aufzubauen, weil das ist am Ende das, was dir helfen wird, egal was es ist, ob es ein neuer Job ist, ob es irgendwie Hilfe ist bei Projekt XYZ oder eine gute Empfehlung, das ziehe ich voll viel aus meinem Netzwerk.
Ja, also ich habe ja viele Sales-Teams trainiert und unterstütze ja auch so Executives in dem Bereich. Und meine Beobachtung ist immer, wenn irgendwas dir Angst macht, es ist wichtig. Es ist wichtig. Da muss man rein. So. Also wenn du denkst so, und ich bin selber, viele denken, ich bin so selbstbewusst, aber ich bin einfach nur mutig. Ja. Also ich habe genauso bis heute, also du hast immer jemanden, wo du denkst der kann noch viel mehr. Aber am Ende sind wir alles nur Menschen.
Ja. Ja. Ich glaube, das ist sowieso die beste Erkenntnis, sind alles nur Menschen. Wir können auch mal einen Fehler machen.
Ja.
Und ich würde auch genau das sagen, das beobachte ich jetzt auch bei mir. Ich denke dann oft so, ich habe jetzt zum Beispiel nochmal angefangen zu studieren und ich denke dann immer so, das ist jetzt, mache ich jetzt halt. Und andere sagen, das ist ja total die krasse Entscheidung und was für ein Schritt und so. Und man kann das aber trainieren. definieren, indem man dann irgendwie sagt, so, nee, aber das ist total cool, ich mache das jetzt einfach. Ja. Und ich gehe da jetzt mal in so eine Situation rein, wo ich vielleicht auch nicht ganz genau weiß, was jetzt passiert als nächstes oder was mir das bringt, sondern einfach, ich mache das jetzt, weil sich das richtig anfühlt. Ja. Und ich glaube, wenn man diese Intuition plus Netzwerk plus emotionale Intelligenz gut schult und immer wieder schult, dann kommt man ganz schnell in so eine Vertrauenshaltung sich selbst gegenüber, aber auch den anderen, mit denen man dann im Austausch ist.
Ich merke das zum Beispiel bei uns auch. Wir sind ja auch viel auf Events und Veranstaltungen, machen diese Podcast-Stages. Ja. Und die jungen Menschen, die da arbeiten mit uns, ich schmeiß die auch ganz gerne so in die Rolle, dass die Gäste betreuen müssen. Da müssen die plötzlich mit Menschen, die in irgendwelchen Titeln und Positionen sind, zurechtkommen. Und die lernen relativ schnell im Alter von 18, 19, 20, 21, okay, die sind ganz normal.
Ganz normale Menschen.
So ganz normale Menschen.
So. Und meistens auch ganz nett.
Ne? Und meistens auch ganz nett, weil die haben ja auch was begriffen im Leben. Ne? Und das ist so schön zu sehen, diese jungen Menschen, die da auch an dieser Aufgabe, indem sie halt so eine Stage managen müssen und am Anfang natürlich auch erstmal Schiss haben, Angst haben, das ist auch vollkommen normal, dass die da so wachsen dran.
Ja, ja? Absolut, ja. Absolut. Und ich glaube auch, das war für mich auch damals, ich habe dann einen Geschäftsführer betreut in einem Unternehmen, wo ich vorher war, da mal mitzubekommen, okay, das ist jetzt niemand, vor dem man Angst hat, also Respekt, aber keine Angst. So, ich glaube, das ist immer so ein guter Leitsatz. Natürlich Respekt vor der Situation, aber jetzt nicht unbedingt Angst. Weil Angst kann ja schnell leben, aber wenn man Respekt hat, begegnet man dem auch mit der entsprechenden Haltung, würde ich sagen. Und da aber zu lernen, okay, das sind alles nur Menschen, die haben manchmal besondere Vorstellungen, aber das ist ja was Gutes, das ist ja nichts Schlechtes, da irgendwie eine besondere oder eine klare Vorstellung von dem zu haben, was man da erwartet und einfach da gut geguided werden wollen.
Ja, genau. Und ich glaube, das ist tatsächlich, was ihr auch konkret macht in diesen Initiativen. Ja. Also ihr nehmt den Menschen auch ein Stück weit die Angst davor, in Kontakt zu treten, weil nur in Kontakt kann irgendwas passieren.
Ja, absolut. Ich glaube, Innovation entsteht nur im Kollektiv und es braucht einfach ein Kollege von mir, Dr. Erik Weber, der das Spinlab, also den Hub in Leipzig leitet, der hat mal so schön gesagt, Innovation entsteht, wo innovative Menschen zusammentreffen und ich finde, das ist einfach der Leitsatz für mich, zu sagen, okay, das, was du gesagt hast, ne, das Who ist wichtig, nicht das Who ist Who, sondern das Who ist wichtig vor allen Dingen. Wer kommt da zusammen und wie kann man Begegnungen schaffen und Räume aufmachen, damit eben was Neues entstehen kann.
Ja, würde ich zu 100% unterschreiben, definitiv. Ich würde ganz gerne mit dir in das Thema Haltung zur Transformation einsteigen, weil das auch etwas ist, was oft diskutiert wird, oft verwirrend ist auch in sozialen Medien, weil das so als Buzzword, Sprungbrett genutzt wird und viele nicht klar sind in dem, was sie da sagen. Sie versuchen da nur hinterher zu rennen und das ist schwierig aufzugreifen. Das heißt, viele sprechen von Innovationsförderung, aber ihr macht sie wirklich konkret. Und welche Haltung braucht es deiner Meinung nach heute, um digitale Transformation, was ja ein Riesenthema in Deutschland ist, wirklich voranzutreiben?
Ich habe es gerade schon mal ein bisschen gesagt, Innovation entsteht nur im Kollektiv. Also ich glaube wirklich daran, wenn man sich jetzt alleine in einen geschlossenen Raum setzt und sich was überlegt und das so abgeschlossen von der Welt machen möchte und erst sehr, sehr spät vertestet oder sehr spät andere mit ins Boot holt, dann ist das, glaube ich, schon eine Idee, die wird wahrscheinlich nicht so gut fliegen. Ne? Also da das ganze Stakeholder- oder Shareholder-Management relativ schnell mitzudenken und nicht nur für sich alleine zu agieren. Ich glaube, das ist ein Leitsatz in einer vernetzten Welt, den man irgendwie tragen muss oder den man auch in sich tragen muss. Und dann sind es unterschiedliche Eckpfeiler, ehrlicherweise. Ich würde dir total zustimmen, man braucht irgendwie einen klaren Fokus. Man muss aber auch im Jetzt agieren. Also man muss so beides irgendwie mit sich tragen. Ich habe gerade das Buch von Robert Habeck gelesen, Den Bach rauf. Mhm. Und der hat so schön beschrieben, ohne Zukunft ist man halt ohne Steuerung sozusagen oder ohne diese Haltung in sich zu tragen, so wie soll die Zukunft aussehen für mich, für mein Unternehmen, für die Community, in der ich mich bewege, dann ist das einfach ohne Steuerung sozusagen und ohne Strategie. Wenn ich aber das Hier und Jetzt nicht mitdenke, dann ist der Zukunftsbegriff auch irgendwie leer. Ja. Also man muss das beides im Zusammenspiel betrachten. Und eine Transformation ist kein Projekt, sondern das ist ein Dauerzustand.
Ein Prozess.
Also es ist ein Prozess, genau. Ja. Und man muss, glaube ich, nicht das Ziel ist wichtig, aber auch den Prozess so ein bisschen wieder lieben lernen und auch den Weg dahin und da vielleicht auch mal, dass der ein oder andere Fehler passiert oder dass man sich wieder reroutet sozusagen oder mal wieder guckt, okay, wo stehe ich denn eigentlich gerade? Bin ich noch an der richtigen Stelle? Bin ich noch auf dem richtigen Weg oder muss man den Weg einfach nochmal ganz neu einschlagen? Ich glaube, das sind auch so Themen. Und dafür braucht es Mut, das, was du auch schon gesagt hast. Wenn wir alle nur da sitzen und sagen, ach, es ist schrecklich und es wird nichts und wir können es auch lassen, dann wird nie was passieren. Und von daher, diese Mut zur Zusammenarbeit, dieses, okay, auch mal was machen und nicht immer nur reden.
Ja.
Ich glaube, das sind so ganz viele Punkte, die wir in der Initiative fördern, die wir auch fordern. Mhm. Ne? Also, dass wir auch gucken, okay, wie können wir eben die Möglichkeiten schaffen, damit das entstehen kann.
Ja.
Und da sind nicht nur wir quasi als Dachorganisation gefragt, sondern da ist auch jeder einzelne Standort und jeder einzelne Player gefragt. Also alle müssen sich irgendwie einbringen, das möglich machen wollen.
Ja.
Ich glaube, nur den Raum aufmachen ist zu schwierig. Also da passiert dann auch wieder nichts. Aber eben dieses Kollektiv zu sehen und zu sehen, okay, es gibt es aber alles, es ist da.
Ja.
Und es gibt Leute, die haben auch Bock da drauf. Also es ist nicht alles so schlimm und so schlecht, wie es irgendwie scheint. Ne? Es ist nicht alles verloren. Aber wir müssen uns schon irgendwie alle anstrengen, damit wir bestimmte Teile irgendwie weiterbringen können. Und das braucht es einfach. Es braucht eben, wie gesagt, so ein Zusammenspiel aus unterschiedlichen Akteuren. Und es braucht aber auch dieser Mut und dieser Bock einfach da drauf, das zu machen dann am Ende des Tages.
Ja,
und
Claudia, mir geht gerade voll das Herz auf, weil du mir so aus der Seele sprichst, wirklich. Ich glaube da ganz fest dran, weil ich es erlebe immer wieder so in den Räumen, die wir aufmachen, weil es reicht nicht nur den Space. So, du musst den halten, aber du musst irgendwie auch die Impulse reingeben. Und das geht eben nur durchs Kollektiv.
Absolut. So. Das ist so tief verwurzelt. Ich sage das gar nicht mehr so oft, ehrlicherweise. Und ich sage den Satz nicht mehr so oft so, dass wir wirklich an die Macht von Verbindung und an die Macht des Kollektives glauben. Aber es ist einfach so der Satz, jetzt kriege ich auch ein bisschen Gänsehaut, weil der einfach so wahr ist und weil der so eigentlich so fundamental ist und man sich den immer wieder klar machen muss, aber auch nicht nur diese theoretische, sondern auch dieses in die Praxis zu kommen und zu zeigen, ey, es passiert total viel. Also das ist auch ein Teil unserer Kommunikationsstrategie, immer wieder zu zeigen, es passieren Dinge und es passieren wirklich coole Sachen. Es passieren super viele Zusammenarbeit, super viele Best Cases. Es wird noch investiert in Startups. Die räumen teilweise echt tolle Investitionsrunden ab und können sich dadurch irgendwie weiter bewegen.
Ja.
Und das immer wieder öffentlich zu machen und immer wieder zu zeigen, ey, es gibt gute Stories und es ist nicht alles schlimm und schlecht und es geht nicht alles den Bach runter, sondern es ist wirklich was da, was einfach der Nährboden für viel, viel mehr sein kann.
Ja, das ist unter anderem ein Grund, weswegen ich diesen Podcast mache, weil ich sage, okay, guckt mal, es gibt das Kollektiv und es sind nicht nur die drei Sterne, die da oben leuchten, sondern wir sind halt ganz viele, die halt ähnlich ticken. So.
Ja.
Und wir müssen es einfach nur schaffen, das irgendwie zu bündeln und ein Bewusstsein dafür zu schaffen.
Ja, absolut. Also wir brauchen nur irgendwie so unsere Mitspieler und Mitspielerinnen. Und ich glaube, denen immer wieder eine Bühne zu geben und immer wieder öffentlich zu machen, so hier übrigens, wenn du ein Thema hast, dann wende dich an die und Person. Und du kannst, da triffst du auf Leute, die sind, die denken wie du, die wollen dasselbe wie du.
Genau.
Und dann geht's los. So,
ja.
Ich glaube, das ist total wichtig.
Ja. Wenn du so in die Zukunft guckst, weil wir sind positiv, wir gucken nach vorne. Wir bleiben nicht auf Scherben stehen. Es ist klar, wir sind alle nur 4 Minuten auf diesem Planeten, aber in der Zeit können wir versuchen, was Gutes zu bewegen. Das heißt, wir gucken jetzt schon ein bisschen weiter nach vorne. Wenn du 2030 nach vorne schaust, welche Rolle glaubst du, wird Deutschland als Digitalstandort spielen? Und wie können zum Beispiel so Initiativen wie eure dabei den Unterschied machen? Beziehungsweise welche Voraussetzungen sind notwendig, um eben Innovationskraft in Deutschland direkt nachhaltig zu fördern und dann international zu skalieren?
Ich würde auf die Voraussetzungen so ein bisschen stärker schauen, weil ich glaube, sonst das andere ist viel Glaskugel, ehrlicherweise. Und viele Sachen, die jetzt einfach in den letzten Jahren auch nochmal richtig gelegt wurden und die jetzt eben weitergehen müssen. Wir haben schon so ein paar Dinge angesprochen. Also einmal, wir brauchen natürlich Innovationsräume und die müssen wir aufmachen. Die müssen natürlich lokal, wie wir es gerade gesagt haben, die müssen lokal sein. Die müssen auch so ein Stück weit der Branche entsprechen, in der ich mich bewege.
Mhm.
Und dann brauchen sie aber eine größere Bühne ab einem bestimmten Zeitpunkt. Also und das ist ja so ein Stück weit die Idee der Digital Hub-Initiative, dass wir eben, und da sind wir fast die einzigen, die landesweit und nicht nur bundeslandweit, sondern wirklich national agieren und einfach das nochmal auf so eine andere Skalierungsebene heben. Und der nächste Schritt oder der schon seit Jahren eigentlich gegangen wird, ist das eben auch auf die globale Bühne zu heben. Also wir sind bei allen globalen Leitmessen für Digitalisierung oder auch Innovation eben auch mit dabei, bieten die Möglichkeit, dass sich unsere Digital Hubs da präsentieren können, dass sich aber auch Startups da präsentieren können. Und wer sich so ein bisschen im Event-Kosmos bewegt, da erstmal ein Ticket zu bekommen, ist schon ein ganz schöner Aufwand, ehrlicherweise, für viele. Und da eben geben wir die Möglichkeit, dass wir das mitfinanzieren. Und dann würde ich sagen, wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Mut zum Großdenken. Wir sind oft so in unserem Klein-Klein unterwegs oder das ist ja auch super, aber ich glaube, wir brauchen noch mehr dieses Mindset, hey, hier passiert wahnsinnig viel und hier passieren auch total coole Sachen. Also wie viel Innovation und wie viel neues Denken ist eigentlich aus Deutschland gekommen schon. Und das wieder auf so eine größere Bühne zu heben und zu sagen, so auch so stolz auf diesen Made in Germany-Begriff zu sein, dass wir einfach ein toller Standort sind, wahnsinnig viel bieten. Da gibt es auch Baustellen, aber wahnsinnig viel bieten und wahnsinnig viel Möglichkeiten auch schaffen. Und darunter fällt ja eines dieser Programme wie die Digital Hub-Initiative, die eben Innovation fördert. Und dann ein großes Thema, was uns umtreibt, wie können wir auch noch weiter Ökosysteme miteinander verbinden? Weil wir sind natürlich so erstmal in unseren 16 Bundesländern unterwegs. Ne, da gibt es ja auch immer noch eigene Initiativen und die alle miteinander zu connecten, das ist manchmal auch schon eine große Herausforderung, ehrlicherweise. Aber das kriegen wir mittlerweile, finde ich persönlich, total gut hin, uns da auch gegenseitig irgendwie mitzunehmen, Synergien zu schaffen, gegenseitig zu unterstützen. Und das jetzt nochmal weiterzuheben, also auch EU-weit zu schauen. Wir sind zum Beispiel jedes Jahr in Portugal beim Web Summit in Lissabon. Und da gibt es wahnsinnig viel Verbindung. Einfach Portugal ist ja ein total attraktiver Startup-Standort.
Total.
Und da zu gucken, so wie können wir da noch enger zusammenarbeiten und noch mehr Austausch schaffen, das ist eigentlich das große Ziel der nächsten Jahre.
Ja, Portugal ist großartig.
Es ist sehr schön. Ich kann auch verstehen, wenn man da irgendwie, kann ja da seinen Zweitwohnsitz haben, aber in Deutschland, glaube ich, hat man auch noch sehr, sehr gute Möglichkeiten, entsprechend auch in den einzelnen Ökosystemen aktiv zu sein.
Ja. Ja, du wirst lachen. Also wir planen tatsächlich für uns, wir sind ja auch so ein Ökosystem in uns und also die Mission von allen, die mit mir gehen, ist, dass wir halt irgendwann halt auch mit Rethinking Places einen Standort in Portugal aufbauen, um halt dort eben gemeinsam mit unseren mittelständischen Kunden und Scale-Ups halt wachsen und dort gemeinsam laut denken können und kiten können, eine gute Zeit haben, vielleicht auch golfen. Also einfach, weil das einfach da noch vieles richtig läuft und viele Menschen auch noch richtig ticken. Ja. Und es ist ein Land mit hoher emotionaler Intelligenz. Also historisch tatsächlich auch. Also es ist einfach ein Land, das auch durch sehr viel Schmerz und sehr viel Arbeit geprägt ist. Und es sind tolle Menschen dort und die haben es geschafft, gute Basis zu bilden, halt auch für Startups.
Mhm. Ja, auf jeden Fall.
Definitiv. Ja, spannend. So schließen sich die Kreise. Ich würde dich gerne eine persönliche Frage noch zum Abschluss stellen. Und zwar, weil wir gesagt haben, du hast vorhin gesagt, man braucht so dieses übergeordnete Ziel, auch wenn man nicht weiß, wie der Weg dahin ist, so seinen eigenen, ich sag mal so Nordstern. Mhm. Ja. Was ist denn dein Nordstern?
Ich glaube total daran, weil ich bin jetzt an einem Punkt auch in meiner Karriere sozusagen, ich gehe jetzt seit 17 Jahren arbeiten tatsächlich, habe ich gestern nochmal drüber nachgedacht, das ist sehr lang. Und ich habe auch so ganz viele unterschiedliche Stationen mitgemacht und habe eigentlich so meine Ausbildung gemacht und bin jetzt eben hier, wo ich bin. Mhm. Und mein großes Ziel ist eben, all denen, die nach mir kommen, so einen Weg zu bereiten und vielleicht auch den Weg so ein bisschen einfacher zu machen, als der für mich gewesen ist. Mhm. Und trotzdem das mitzugeben, was ich gelernt habe. Und das ist viel Resilienz, die da auch aus mir spricht. Also viel so, okay, du kannst halt nicht alles kontrollieren, was um dich herum passiert.
Ja.
Aber du kannst ja damit arbeiten, was um dich herum passiert. Und diese Gelassenheit auch den Dingen gegenüber, also es ist gar keine so eine inhaltliche Geschichte, sondern eher so eine Haltungsfrage. Und ich glaube, das gebe ich immer auch den Leuten mit, die neu in Führungsrollen zum Beispiel kommen. Also eine eigene Haltung zu entwickeln und so ein bisschen das, was du gesagt hast, die Welt so ein bisschen besser zu hinterlassen, als sie vor mir war und da so mehr anpacken auch mit zu proklamieren. Also ich glaube, so dieses, man kann sich immer viel beschweren über alles, was so um einen herum passiert und das mache ich auch. Da habe ich auch manchmal Tage, wo es irgendwie besser funktioniert, manche Tage, wo es schlechter funktioniert.
Hat jeder.
Hat wahrscheinlich jeder, genau. Jeder. Oder ist es so? Aber trotzdem immer wieder so die Motivation auch zu finden in sich oder aus sich selbst heraus so, hey, du hast nur eine begrenzte Zeit auf dieser Welt und jetzt guck mal, was du draus machst. Sich da immer wieder neu zu erfinden und auch immer wieder so einen neuen Ankerpunkt zu finden, das finde ich total wichtig, weil wie gesagt, die Welt verändert sich irgendwie schneller als jemals zuvor. Aber so der Anker in sich selbst zu sein und in sich selbst so ein bisschen mehr zu ruhen und ein bisschen mehr Gelassenheit und ein bisschen mehr aufeinander zugehen. Ich glaube, das sind so meine Antriebspunkte, die auch das möglich machen, was ich hier mache.
Danke.
Gerne.
Danke. Ich finde das sehr, wie soll ich das sagen, sehr umarmend, wie wir hier sitzen. So. Und man sagt ja auch oft, man findet im Gegenüber so einen Spiegel. Und ich würde da absolut das unterstreichen. Ich freue mich sehr, dass wir uns hier heute begegnet sind. Und ich glaube, es ist bestimmt nicht die letzte Begegnung, weil wir haben viele Dinge, glaube ich, in common. Das ist eine schöne Mission, auf der du da gerade bist. Und du bist ein toller Leader.
Danke dir. Es hat mir total viel Spaß gemacht. Es war ein total schönes Gespräch. Wir sind irgendwie auf ganz vielen Wegen abgebogen und haben dann trotzdem immer über die Sachen gesprochen, die das alles vereint. Ja. Und das ist so unterm Strich so uns vereint mehr, als das uns trennt. Und deswegen, denke ich, können wir auch wieder mehr aufeinander zugehen.
Danke dir.
Danke dir.
Das war wieder eine Folge von Leaders and Missions. Ich freue mich wirklich sehr, dass du eingeschaltet hast und hoffe, es hat dir gefallen. Lass uns gerne eine Bewertung da und teile diese Folge auf Social Media oder in deinem Netzwerk. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Leaders and Missions.